Hola, buenas tardes. Me llamo Pep Guardiola. Y habe nadie spielen Miniverein en Manchester City. Ein klein wenige blutige Kratzer auf die Nase und ein paar Striemen auf die Kopf und wahrscheinlich auf die Rücken noch Peitschenschläge. Und porque ich mich selber verletzt, weil unser Spiel war für die Zuschauer auch verletzend, war grande Katastrophe. So, ich denke, wir haben die Möglichkeit, wenn ich mich selber geisele, die Spieler zu befreien und jetzt wir hoffentlich wieder gewinnen. Muy bien.
Mehr Kratzer als auf der Stirn von Pep Guardiola, aktuell nur der HSV sonst im Vereinslogo quasi. Also die sollten wir mal uns heute anschauen, die Hamburger, ja. Rund um ihre Trainerdiskussion, die es da nun gerade gibt und vor allen Dingen, wer in den letzten Jahren schon so alles da war und sich versucht hat in Hamburg bei diesem Dauerzweitligisten, musste man mittlerweile fast sagen, Matze. Und dann kannst du mir bitte einmal sagen, wie das mit Bayern und Company ausgeht? Du entdeckst den gerade, das hast du mir neulich gesagt. Du entdeckst den gerade, so ein bisschen, für dich auch.
Ja, das ist richtig. Darüber werden wir sprechen und wir sprechen über die Botox-Behandlung von Cristiano Ronaldo. Warum hat er seine Rechnung nicht bezahlt? Da müssen wir unbedingt drüber sprechen und wir gehen einfach mal alle Trainer durch, in der ersten, aber auch in der zweiten Liga. Wer ist eigentlich einer, wo wir sagen, jo, das ist mal ein richtig geiler Typ?
Kalli, kommst du? Wir wollen anfangen.
Kalli! Wo ist denn Kalli?
Da hinten ist er. Siehst
du? Echte Champignons XXL.
Echte Champions XXL, die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Tobi?
Ja?
Ich bin immer noch total geflasht von den leckeren Rippchen, die ich in Villingen-Schwenningen gegessen habe. In der American Sports Bar. Ich bin ja dort aufgetreten mit meinem Programm Mut zur Lücke am letzten Wochenende. Und Rainer Kallmund, der war schon ein paar Wochen vorher da und hatte mir empfohlen, Matze, du musst unbedingt die leckeren Rippchen essen. Kalli, ich hab sie gegessen.
Und wie waren sie?
Die waren sensationell, aber mir brennt jetzt immer noch die Schnauze, wie man so schön sagt auf Deutsch.
Ich wollte die Schnauze nicht voll, die Christoph, und dann noch schön gewürzt. Ja, dann, aber ich muss auch sagen, ich bin ja ein großer Fan von den Rippchen, das habe ich dir ja auch gesagt, auch in den USA, überall. Und nur diese Sportbar ist einartig eigen, also wirklich einzigartig. Die kann mit jeder Spitzensportbar in USA mithalten und ich behaupte, die Rippchen machen auch da Platz eins. Ich habe in meinem langen Leben, wo ich schon immer ein Leckerchen war und auch gerne mal die Rippchen da von den Knochen so abgezogen habe, muss ich sagen, das war Nummer eins, ohne Wenn und Aber.
Ja, das war also in der Tat, Tobi, sehr lecker. Kapitol heißt der Laden und da ist so eine Sportsbar drin und da bin ich dann vor meinem Auftritt hin und habe natürlich die Rippchen bestellt. Dann hieß es, ja, der Herr Kallmund, der war auch hier vor ein paar Wochen, der hat auch unsere Rippchen gegessen. Ich sage, ja, ich weiß.
Und hast du auch gesagt, dass ich die Rippchen
empfohlen
bestens,
ja,
wärmstens weiter empfohlen habe.
Ja, selbstverständlich habe ich die Rippchen und da kriegst ja so einen richtigen Trümmer, den man dir da auf den Teller legt. Aber ich muss sagen, man knabbert ganz gerne an diesen Rippchen dran lang und ich habe sie aufgegessen.
Wo ist eigentlich Villingen-Schwenningen?
Villingen-Schwenningen ist irgendwo im, ich glaube, Schwarzwald. Das ist da alles oben, oh, da hinter Stuttgart, okay, Richtung Freiburg, da also im Nichts. Also
die
ich bin Donau auch zurück.
Entspringt da in der Nähe.
Richtig. Ich bin auch sehr lange mit dem Auto zurückgefahren und hatte dann Glück auf der Rückfahrt. Gab es einen Unfall, da ist irgendeiner so ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen unschön, in so ein Stauende leider reingefahren und dann war das mit Hubschrauber. Zum Glück haben alle überlebt, das ist schon mal die positive Nachricht. Und dann habe ich 2 Stunden da im Schwarzwald auf der Autobahn gestanden und da hast du dann auch viel Zeit. Und da habe ich dann auch nochmal gegoogelt, wo ist denn das überhaupt, wo ich war? Weil das geht mir ja immer so.
Wo war ich denn überhaupt? Wo bin ich denn?
Ja, aber das ist ja aber wirklich so. Du bist ja oft unterwegs, oder ich? Und dann denkst du dir, du den Ortsnamen, okay, dann das Hotel, die Halle und mehr kriegst du auch immer nicht mit. Die Leute sagen immer, oh Matze, du bist in München. Man kennen wir ja alle, wir alle drei. Ne? Du bist in München, das ist ja so schön da. Und du denkst, ja, aber ich sehe ja von München nichts. Aber es ist dann einfach cool, wenn dann die Bedienung sagt, ja, der Herr Kalmund, der hat auch die Rippchen genommen. Ich so, ja, aber ich weiß.
Ich hatte mein Rippchen-Erlebnis diesen Sommer, als zum Grillen eine Freundin vegane Rippchen mitgebracht hat. Da kann ich dann nicht an mir halten. Da gibt es dann auch den ein oder anderen Satz. Ich möchte fast sagen Spruch. Ja, ich verstehe das natürlich, dass es alles auch in vegan gibt. Aber warum dann nicht was anderes essen? So, warum müssen das dann vegane Rippchen sein? Verstehst du? Das sind ja dann faktisch keine Rippchen. So, also warum muss man das dann so nennen?
Ich verstehe das auch nicht. Vegane Rippchen. Also entweder dann isst doch einfach Gemüse oder isst doch einfach Salat. Aber sag mal, wir bauen uns ein Schwein nach. Da habe ich ja schon als Ritchie gesungen, ne? Ich kaufe mir Schinken und bastel mir ein Schwein. Und so ähnlich ist das ja auch mit diesen veganen Rippchen, ne? So, wir versuchen aus Tofu. Versuchen wir, eben eine Rinderhüfte nachzubasteln. Ja. Das erschließt sich mir auch überhaupt nicht.
Was
Null.
Man auch sagen muss, wenn du jetzt in Amerika natürlich Sportbar hast, da ist ja Soccer nicht unbedingt die Nummer eins. Es gibt dann noch Basketball, NBA und so was dazu. Die in Villingen, Schwenningen sagen, wir leben eigentlich in erster Linie vom Fußball. Und deswegen waren die auch ganz glücklich, dass nochmal die Champions League auf, im Grunde genommen 8 Spiele pro Verein ausgedehnt wurde, eben auch die Euroleague-Konferenz gab. Das haben die direkt gesagt, da haben wir ungefähr 7, 8, 9 Spieltage mehr, wo die Bude knackevoll ist. Bei der Bundesliga, auch zum Teil zweite Liga und bei den großen internationalen Spitzenspiele, da ist da knallvoll die Bude. Ne? Und es ist wirklich, die Bilder sind gut, das Essen ist gut, die Atmosphäre ist gut, also wirklich,
Kalli.
Ja.
Ich habe eine Frage, hast du so eine Firewall bei dir eigentlich eingebaut, dass immer wenn so Themen kommen, die nichts mit Sport zu tun haben, ja wie zum Beispiel unsere veganen Rippchen, dass du das einfach überhörst? Mir ist das jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, als wenn du quasi es komplett ausblendest. Es hat doch was mit Essen zu tun. Da müsstest du doch eigentlich ein Loch in deiner Firewall haben.
Ja, aber das ist nichts für Kalli. Vegan ist nichts für Kalli, da schaltet er ab. Verstehst du?
Ja, für gar nichts. Wenn wir den Rippchen essen, esse ich kein veganes Rippchen. Ich habe nichts dagegen. Immer mehr auch Gerichte oder Leckerschens ohne Fleisch kann ich dir eine ganze Menge aufzählen. Ich muss mir nicht irgendwie ein Fleisch simulieren, das auch noch als Titel geben, dann ist es ja gefleischt, da halte ich nichts von.
Ja, Matze, ich sag mal so, wenn du sagst, warum essen die kein Gemüse oder Salat? Man will natürlich als Veganer auch ein bisschen was anderes nochmal essen als nur Gemüse oder Salat. So, dementsprechend kann ich schon nachvollziehen, dass es da dann eben auch verschiedene Konsistenzen gibt und dass man vielleicht auch Bock auf den Steak, man hat natürlich schon mal Bock auf einen traditionellen Steak-Geschmack vielleicht, aber will auf tierische Produkte verzichten. So, also insofern,
ich kenne das ja auch, du kennst das ja bei Suppen. Ja. Ich sage jetzt mal bewusst Suppen. Da gibt's ja den Suppenkasper. Ich esse meine Suppe nicht, nee, ich mache sie nicht. Ich sage, ich esse gerne Suppen, esse auch alle gerne, auch in den verschiedensten Richtungen. Und dann kann das auch immer gerne völlig ohne Fleisch. Also Gemüsesuppen, also eine ganze Menge kann ich dir da aufzählen. Also das ist ja dann indirekt vegan. Ist aber ein schönes Süppchen, was dann richtig zischt.
Ja. Aber ich verstehe da nicht, da muss man es ja nicht Rippchen nennen oder Hühnchen. Dann kannst du ja auch irgendwie nennen, keine Ahnung, vegane Gummiplatte zum Beispiel.
Ja, aber hast du darauf Bock? Macht dir das Appetit? Das ist ja die Sache. Also da ich glaube, das gibt's mittlerweile tatsächlich auch so Leitsätze oder so. Also wie darf etwas genannt werden? So, also ne, um das ist dann eben auch Steak. Ich glaube, bei einem veganen Steak, das hatte ich mal gelesen, hatten wir, glaube ich, auch an dem Abend sogar drüber geredet. Ja, das muss dann halt die Textur und das Mundgefühl und das Aussehen und so, das muss dann diesem tierischen Original schon ähneln, um dass es auch vegane Steak genannt werden.
Ja, gut, aber in dem Moment, wenn du ja die eigentlich nichts Tierisches essen möchtest, weil du sagst, irgendwie, die tun mir leid oder die Energie will ich nicht aufnehmen, dann dürftest du auch nicht das Steak, weil das ja trotzdem in die tierische Energie reingeht. Ich will sagen, es kommt ja daher, dann müsstest du auch das ablehnen. Außer du bist jetzt, sagen wir mal, gegen irgendwas allergisch. Das ist ja was anderes.
Gut, aber wenn
zu
du
sagen,
den
ja, die Tiere tun mir leid, aber dann.
Magst. Wenn du einfach
ja, aber das ist ja die Soße, das ist ja meistens die Soße und das Gewürz, aber dann nenn es doch irgendwie, weiß ich nicht, vegane, keine Ahnung, was haben wir denn noch? Veganes Salatgedeck. So, auch wenn es kein Salat ist, verstehst du? Du kannst es ja dann auch Salatgedeck nennen, aber es macht ja keinen Sinn. Also entweder bin ich gegen alles, was tierische Produkte sind, dann auch bitte gegen den Namen. Aber dann zu sagen, nee, das will ich aber behalten, also das macht ja keinen Sinn. Also, bin ich 100% bei dir.
Wann ist ein Steak ein Steak? Herbert Grönemeyer.
Wann ist ein Steak ein Steak? Currywurst, vegane Currywurst. Bochum, ich komme aus dir. Aber da fällt mir gerade ein, es gibt auch immer mehr Fußballer. Ja. Kalli, ja. Es gibt immer mehr Fußballer, die ja angeblich auch auf Fleisch verzichten, weil es besser sein soll, was ich mir immer nicht so richtig vorstellen kann, weil es fehlen ja dann B-Vitamine doch eigentlich, außer du
führst die nimmst du halt auf andere Art und Weise dazu. Ne?
Die jetzt vegan leben. Wie ist das bei Bayer Leverkusen? Kennst du da Xabi Alonso? Ist der auch mal ein ordentliches, saftiges Schnitzel? Oder ist das auch so einer, der sagt, wir ernähren uns von Tofu in der Mittagspause? Wie ist das heute bei Fußballern? Früher haben sie alle Schnitzel gegessen, oder? Und heute?
Ja, das ist natürlich nicht nur in Leverkusen, das ist überall, dass da auch sehr gesund gegessen wird. Auch eben was wichtig ist für Muskulatur, für den ganzen Körper. Da wird Wert drauf gelegt. Dafür verdienen die Jungs auch sehr schönes Geld. Also kannst du nicht noch sagen, bevor im Spiel noch drei bayerische Knödel mit einem schönen Sauerbraten oder schönem Schweinsbraten. Das würde dann sicherlich deiner Form, deiner Laufbereitschaft, deiner Fitness nicht allzu gut tun. Also da braucht man wohl nicht drüber zu diskutieren, wenn du in Leistungssport, im Spitzensport, im Profisport, da hört Gesundheit dazu und zur Gesundheit hört auf alle Fälle dann noch optimale, gesunde Ernährung. Wird das nicht kapiert, muss in anderen Jobs suchen, früher oder später.
Vegan kann ja nun durchaus auch gesund sein, ne? Also du nimmst dann halt die fehlenden, was sind das dann so, also ich sag mal, Nahrungsergänzungsmittel gehören dann natürlich dazu, ne? Wenn du jetzt kein Fleisch isst. Ich glaube, Chris Führig, meine ich, wenn ich, dass ich da falsch bin, ist in der Nationalmannschaft zum Beispiel einer, der seit Jahren einen komplett veganen Weg geht und der nun in den letzten Jahren auch leistungsmäßig es wirklich auf Champions-League-Niveau geschafft hat. Insofern gibt es da, glaube ich, keinerlei Verbindung, dass dir irgendetwas fehlt, wenn du vegan lebst. Ne? Du musst halt nur dein Leben dem komplett anpassen. Und das fällt dir vielleicht einfacher, wenn du halt die Möglichkeiten hast, wie sie ein Fußballprofi hat, nämlich da auch auf beste Köche zurückgreifen zu können, auf Menschen, die dir in Sachen Ernährung helfen etc.
Ich muss ja sagen, also ich finde, ein Fußballer, der kein Fleisch mag, ist mir suspekt. Vor allem ein Verteidiger, weil der muss ja am Ende sich in seinem Gegenspieler festbeißen, verstehst du? Ne? Und der Gegenspieler besteht ja aus Fleisch, das ja, darf man ja nicht vergessen.
Du bist ein Trainer,
ja, klar.
Fuchs, Ernährungsfuchs,
so,
sportlicher Wissenschaftler, hervorragend.
Ich würde nur Verteidiger einkaufen, die auch Fleisch mögen und die auch auf Kehle dressiert sind, wie man so schön sagt. Also so ein veganer Verteidiger, das kann ja nichts werden. Übrigens, ich habe ja mal gelesen, Tobi,
ich war gerade so gespannt, wo will er jetzt hin? Da wollte er sich eigentlich nur den eigenen Gag vorbereiten. Wahrscheinlich landest du jetzt gleich noch bei wie heißt er, Luis Suarez? War das nicht der Beißer auf dem Fußballplatz, der mittlerweile mit Messi in Miami spielt? Also insofern auch für den ging das dann gut aus. Die holen sich da eine ganz schöne Truppe übrigens zusammen. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast diese Woche. Jetzt ist auch noch Mascherano als Trainer eingestiegen.
Es gibt ja auch immer viele Gerüchte, zum Beispiel um Cristiano Ronaldo. Es gibt ja manche, die sagen, dass er angeblich vegan leben soll. Und dann aber siehst du auch wieder Videos, wo zu sehen ist, dass er irgendwie doch ein gutes Steak zu sich nimmt, weil er entsprechende Proteine, B-Vitamine, was auch immer benötigt. Also ich glaube, dass da so die Gerüchteküche weit umfassend und breit gefächert ist. Was wir aber gesichert mittlerweile sagen können, ist, dass Cristiano Ronaldo Botox in seiner Stirn hat. Egal, ob der Fleisch isst im Magen, er hat Botox in der Stirn. Denn, das habt ihr doch mitbekommen, ein Schönheitschirurg aus London hat sich jetzt beschwert, dass angeblich Ronaldo und Georgina ihre Rechnung nicht bezahlt haben sollen. Und es gibt ja dieses Bild, wo er bei der Europameisterschaft in Deutschland geweint hat, nachdem er da seinen Elfmeter verschossen hat. und hat mal gesagt, das ganze Gesicht ist schmerzverzerrt, nur die Stirn ist aalglatt. Offensichtlich stimmt das. Also,
Um wie viel geht's da? Wie ist die Rechnung?
Ich glaube, es ist 57.000 Pfund oder was war das?
Irgendwie
sowas, meine ich, hätte ich gelesen.
So was nimmt er mit einem Atmer nimmt er das ein, glaube ich. Ne? So, es gibt ja immer diese schönen, was verdient Cristiano Ronaldo in einer Sekunde? Und dann steht da irgendwie 65.000 Euro. Insofern, die Sekunde, die sollte da seinem Schönheitschirurgen mit der offenen Rechnung kurz mal widmen.
Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach irgendwie vielleicht der Brief, weißt du, den hat vielleicht Georgina nicht aufgemacht. Oder Cristiano Ronaldo Junior hat den Brief zufälligerweise gefunden und hat ihn dann irgendwo in die Ecke geschmissen und deswegen wurde es nicht bezahlt, weil ich habe auch dasselbe gedacht wie du, Tobi. Das verdient er wirklich in einer Sekunde. Warum sollte der das nicht bezahlen? Das macht ja gar keinen Sinn. Ne?
Das macht keinen Sinn. Wer jetzt einen schönen Chirurgen diese Woche gebrauchen kann, ist natürlich unser Freund Pep Guardiola. Ne? Also was ist denn da was ist denn da zwischen Abpfiff?
Konterübergang. Gekonnter Übergang.
Was ist denn da zwischen Abpfiff des, was war es, 3-3, ne? 3-0 geführt und dann die erste Mannschaft, glaube ich, die in der Champions League innerhalb der Schlussviertelstunde noch aus einer 3-Tore-Führung einen Unentschieden gemacht hat oder bekommen hat. Das haben sie ja nicht gemacht, sondern das haben sie ja nun wirklich kassiert, die 3 Tore. Und das muss ihn ja so wahnsinnig aufgeregt haben. Also, vielleicht die es nicht gesehen haben, die Bilder, wo die letzten 2 Tage jetzt rumgingen, der wahnsinnige Kratzer auf seiner Stirn und auch ein Cut auf der Nase. Er erklärte dann ja, als er da in einer Pressekonferenz von den wirklich erschrockenen Journalisten darauf angesprochen wurde, was denn da los sei, erklärte er das ja, ne, irgendwie, er hätte sich selbst, was hat er gesagt, gelacht und so, ich wollte mich selbst verletzen und sowas. Aber es gab wohl Bilder, wie er während der Schlussviertelstunde da ziemlich an seinem Kopf rumgekratzt hat. Nur woher kommt der Cut auf der Nase?
Ja gut, aber wenn der da mit seinen Händen rumgefuchtelt hat und die Fingernägel sind ein bisschen lang, das kenne ich auch von mir. Ja, also es gibt ja durchaus mal Phasen, da achte ich da drauf. Aber manchmal achte ich auch nicht darauf und dann hat er wahrscheinlich irgendwelche längeren Forken gehabt, hat sich einfach aufgeregt und man muss ja auch sagen, zu Recht, das war jetzt glaube ich die 5. der hat 5-mal hintereinander glaube ich verloren sogar.
Oder
eine Pleite, ja, also nicht gewonnen jedenfalls. Und da ist er natürlich, wer Pep Guardiola kennt, der weiß natürlich, das schmeckt dem überhaupt nicht, das ist ja ein Perfektionist vor dem Herrn. Und dann siehst du auf einmal, was das mit dem macht, so rein psychisch und körperlich. Und das haben wir ja in der Vergangenheit, haben wir glaube ich schon mal drüber geredet, ne? Wie Ottmar Hitzfeld mal ausgesehen hat nach einer Dortmund-Saison war es, glaube ich. Ja, und wie überhaupt der eine oder andere Trainer mitgenommen daherkommt. Das ist schon, glaube ich, ein Stress, den können wir uns so gar nicht vorstellen.
Und ja, aber ich kenne zum Beispiel Fingernägel kauen und sowas, das kenne ich, ne? Oder was hat Jogi immer gemacht? Der hat, glaube ich, auch gekaut. Ach, dann hat er nochmal ganz kurz an den Fingern gerochen und sich dabei unbeobachtet gefühlt. Aber also Stirn zerkratzen, und zwar so, wie das jetzt auf diesen Bildern rüberkommt, und Cut auf Nase, das hat schon für mich eine neue Dimension. Vielleicht ist der Druck auch bei City jetzt von einer besonderen Dimension, wobei ich glaube, die vertrauen ihm da sehr, die haben doch gerade seinen Vertrag noch wieder verlängert. Also, oder ist das sein eigener Anspruch?
Ich glaube, das ist sein eigener Anspruch. Also ich habe den ja auch mal im Training erleben dürfen. Ich glaube, Robert Lewandowski hat ihn jetzt recht ganz gut nachgemacht in einem Interview mit Rio Ferdinand, wie der da wirklich mit den Händen und Boys, Boys, Boys und so. Und genauso war das auch da, wo ich beim Training war und mir das angeschaut habe. Und ich glaube, dass man diesen Druck nicht unterschätzen darf. Und bei Yogi zum Beispiel, da, was du gerade so angedeutet hast, da war es ja auch so, dass man gesagt hat, zum Beispiel, dass du, wenn du deinen eigenen Körper quasi wahrnimmst, also riechst oder wie auch immer, beruhigt dich das, ne? So. Und das kann ich mir gut vorstellen. Also ich glaube, dass dieser Druck und du alle gucken auf dich und jeder, was macht er denn jetzt und so. Und dann bist du einfach in so einem Tunnel. Und der Guardiola, der war jetzt auch im Tunnel. Der hat sich ja einfach mal die komplette Glatze zerkratzt. Das ist ja einfach, oder? Das sieht also, ja so geil.
Du kannst das, ihr versucht das ja, Jungs, jetzt zu erklären. Mit Essen, mit Taktik. Also, wenn du jetzt Manchester City, ich habe auch gestern Abend das natürlich angeguckt. Auch die Spielanteile waren ja, ich sag mal, 70-30, alles. Für Manchester City im einen Stadion. Du führst praktisch im Reservegang bis 15 Minuten vor Schluss 3-0. Normal hätte doch 5 oder 6-0 aufgrund der Torschancen stehen können. auf einmal geht das Spiel sage und schreibe 3-3 aus. So, dann entsteht irgendwie so eine Dynamik. Spätestens nach dem zweiten Tor, die haben ja nichts mehr zu verlieren, kriegen Selbstvertrauen, dicke Muskeln. Und dann ist selbst bei Manchester City ein Spiel, also eine Mannschaft mit allem besetzt, was das also vorstellen kann, Top-Stürmer, erfahrene Mittelfeldspieler, Abwehrspieler. Und wie man spielst du das Ding 3-3? Da kann der Trainer nichts mehr dafür. Der war ja auch verantwortlich für die klare 13-0-Führung. Sicherlich hat verheiratet, dass es nicht 5-0 stand. Und das ist eigentlich das Schöne am Fußball, dass es sowas geben kann. Und ich will das gar nicht auf. Das passiert von 30 Spielen einmal. Da sag ich, das ist doch schön. Wunderbar. Warum? Das gar nicht mehr abzulösen. Sag ich, schön, die haben Glück gehabt. Natürlich geht das dann nur mit dem Glück auch dann kurz vor Schluss. Vielleicht, wenn sie die Aufholjagd schon in der 50. gestartet hätten, hätten die nochmal 20 Minuten gehabt, der Manchester City, und hätten dann nochmal ausbilden können. Aber so guckst du einfach blöd aus der Wäsche. Und das ist auch mal ganz gut.
Als ich Formel 1 damals für Bild, die ja knapp 10 Jahre ja begleitet habe, da war Jean Todt, waren die großen Zeiten von Jean Todt als Teamchef bei Ferrari. Der hat sich, wenn er Druck hatte, an seinem Kommandostand so sehr an den Fingernägeln und an der Haut drumherum gekaut, dass dann der Teamarzt von Ferrari da schon mal so Pflaster ihm über die Fingerkuppen geklebt hat. Weil das wirklich blutige Angelegenheit war bei ihm. Kalli, wie war das bei dir, wenn ihr großen Druck hattet? Was ist bei dir da passiert oder wie bist du damit umgegangen?
Ja, du hast in der Bundesliga oder im Fußball immer Druck. Immer Druck. Entweder willst du ganz am Anfang so ins Opi stehen, da wollten wir drin bleiben. Da hat's der Druck drin zu bleiben. Nachher wollte sie sich für die Champions League qualifizieren. Dann haben wir das geschafft. Da hat's trotzdem Druck. Da wollte man unbedingt die Meisterschaft gewinnen. Da sind wir zwischendurch Vizemeister geworden. Da waren zwar in vielen wichtigen Endspielen, wie ich glaube, dann setze ich auch irgendwie so ein Virus fest, der dann gegen dich ist. Der sagt, das will ich jetzt, machen wir das mal.
Ja, aber bist du dann, was hast du immer, hast du dann noch mehr gegessen, nachts meinetwegen so Frustessen, oder hast du auch gemerkt, wie du plötzlich an deinen Fingernägeln kaust, oder hast du irgendwie, keine Ahnung, extremen Schweiß entwickelt, ich weiß nicht, also wie hat sich der Stress bei dir geäußert?
Also bei mir haben sie mal so auch die Ärzte den Blutdruck und dann, um das objektiv zu sehen, also ich habe den an der Fingernägel gekaut, ich bin noch nicht rund um den Platz gelaufen, das ging ja gar nicht mehr, aber der Blutdruck ging dann schon. Also wenn du die Zahlen dann vom Doktor gesehen hast, da hast du schon Kreislaufstörungen gekriegt. Wie das dann im Innenleben rund geht. Ne? Das merkst du dann selber gar nicht so. Du merkst gar nicht so, dass der Blutdruck so hoch ist, dass die Pumpe klopft, Fieber klopft. Das wird dann objektiv über Messungen nachher festgestellt. Also das war bei mir dann schon extrem. Die meisten haben sich gedacht, ich hätte mitgespielt, und zwar im Mittelfeld. Rauf und runter. Ja, das ist dann einfach so.
Ja, Kalli hat nur Druck verspürt, wenn der Kühlschrank früher leer war, nicht?
Ja. Also es gibt interessanterweise ein Spiel, als wir die Meisterschaft im letzten Spiel unter Haching versiebt haben. Wir haben ja vorher alle Dicken rausgeräumt. Dann ist irgendwo vor dem Spiel ging mir der ganze, also wo alles ruhig war, wie im Sanatorium. Das ganze Spiel, ich habe mich zwar innerlich nervlich geärgert, wie überkloppt hätte das Stadion zusammenhauen können, aber die Werte waren völlig ruhig. Also jetzt bin ich mal gespannt, wie die Werte sind. Ne? Und da war ich ganz überrascht, Puls unten, Blutdruck. Also ich habe mich ja nicht aufgeregt. Also ich habe nicht natürlich aufgeregt, aber das hätte sich medizinisch überhaupt nicht ausgewirkt.
Herr Kalmo, und Ihre Blutdruck.
Wenn es bei den Spielen genauso war, verstehe ich, dass die wie Schlafmützen da rumgelaufen sind, mir das Ding verloren.
Aber Herr Kalmo, und Ihre Blutdruckwerte sind wahnsinnig hoch. Was ist passiert? Haben Sie gestern die Meisterschaft verloren? Nein, der Italiener hat dicht gemacht.
Ich war vom Blutdruck und Pulswerte gerade bei dem Spiel.
Kalli, du musst aber mal auf den Gag von Tobi eingehen. Der war ja sehr gut platziert, muss ich an dieser Stelle mal sagen.
Oh, guck mal, das ist aber ein Kompliment.
Oh, ja, aber das kennt ja jeder von uns. Ich kenne das ja heute auch, gerade wenn du so, weiß ich nicht, einen Stand-up-Auftritt hast und in einer wichtigen Show und es kommt drauf an, du hast 5 Minuten, dann hast du ja auch durchaus mal ein bisschen Druck, weil du denkst so, oh, das muss jetzt aber auch irgendwie laufen und so. Und da gibt's ja auch verschiedenste Techniken, wie man sich so ein bisschen den Druck selber nehmen kann. Da hat ja jeder auch so seine Art, damit umzugehen, ja, indem du Atemübungen zum Beispiel machst, zur Ruhe kommst oder Musik hörst oder Affirmationen ist auch gut. Ne? Das funktioniert schon bei mir ganz gut. Ich höre mir dann einfach so auf dem Kopfhörer was an, wo ich, wo entweder ein anderer mir sagt, wie gut mein Material ist oder ich mir das sage. Sag das jetzt mal so, es funktioniert ja, super. Aber
ach so.
Ja, ja, das ist wirklich, also da kann ich nur sagen, das ist ja wie so Rituale. Und wenn du so Rituale hast, die für dich funktionieren, ja, oder ich trinke nochmal ein Wasser oder ein Espresso und so. Und nur bei Pep ist es ja was anderes. Er kommt ja in diese Drucksituation gefühlt, ich will nicht sagen unverschuldet, aber unvorhersehbar. Also wenn du 3-0 führst, und dann auf einmal kriegst du zu Hause noch 3 Buden rein, ja, da kann ja keiner
mit
rechnen.
Und sowieso in einer Phase, wo es nicht läuft, ne? Also wo du schon anfängst zu zweifeln, was ist denn los, was mache ich falsch, erreiche ich die Mannschaft und so weiter. Also du liest du den ganzen Tag und plötzlich besprechen dich die ganzen großen Experten, die teilweise auch deine Spieler waren, ne, weil rund um die Uhr da Fernsehsender vor Ort sind und so. Also du bist eh völlig unter der Lupe und dann hoffst du, okay, so wichtig, Befreiungsschlag, ganz erst, wir mal wieder zeigen, hier 3-0 vorne, 75. Das sollte doch mit dem Teufel zu. So, und dann geht es mit dem Teufel zu, ne? Das macht, das glaube ich schon.
Aber du siehst ja auch an Pep, auch da, das ist ja auch jetzt, wenn du auf der Bühne stehst und du merkst zum Beispiel, oh, heute ist schwierig, keine Ahnung, in der Halle ist es kalt, Publikum ist irgendwie so ein bisschen, ich selber bin ein bisschen müde oder so, dann musst du dir auch da natürlich Techniken zurechtlegen, auf die du vertrauen kannst, wenn es mal eng wird. So. Und da merkst du dann trotzdem, selbst bei Pep Guardiola, der so lange schon im Amt ist, dass er offensichtlich dann auch ein Stück weit mit dieser Situation persönlich zumindest überfordert ist. Das finde ich spannend. Das finde ich sehr interessant eigentlich. Ne, dass man, wo man, und das überträgt sich möglicherweise aber auch wieder auf die Mannschaft, weil die aus dem Augenwinkel auch wahrnehmen, oh, unser Coach, der ist aber auch gerade mal am Rande von einem Nervenzusammenbruch. Da stimmt doch was nicht. Und das finde ich eigentlich hochinteressant, dass Pep Guardiola, der so lange im Geschäft ist, dann doch auch noch Nerven hat und diese sogar zeigt.
Kalli, ist der Druck auf der Bühne, wenn du jetzt deine Vorträge hältst, ne? Durfte ja schon das ein oder andere Mal dabei sein. Ist das vergleichbar, wenn du alleine auf die Bühne gehst und da plötzlich vor 1000 Menschen sprichst und deinen Vortrag hältst? Ist das vergleichbar mit dem, was du im Fußball erlebt hast?
Ja, ich komme da eigentlich ganz gut mit zurecht, weil ja keiner ans Pult kommt und grätscht dich weg, wie das im Fußball ist. Also wenn du gestern, ich mach das mal so, war ja Leverkusen Salzburg, dann war ja nicht klar, wenn Leverkusen gewinnt, sind sie wieder bei den obersten 8 dabei und das ging nachher 5-0, sehr souverän. Es war auch sehr souverän. Aber ich glaube, denen ging gestern noch ein bisschen die Düse ab, rauf und runter, dass du sagst, nach so einer kleinen Durchstrecke, und dann sind noch viele Spiele ausgefallen, da muss der Rhythmus kommen, da muss der Dampf kommen, da muss das auch vor allen Dingen das Selbstvertrauen, die Sicherheit kommen. Das ist dann immer schwierig. Ne? Und sagen wir mal, wenn ich jetzt meinen Vortrag halte, dann habe ich mir doch vorher aus, da gut gerne ans Pult, der mich wegschubst, oder gut gerne der grätscht, oder gut gerne der die Bildervorträge stört. Du kannst ja dann deinen Vortrag auch in der Form mit Bilder, mit Betonung, mit allem, kannst du ja ziemlich ungestört halten. Wenn du jetzt Fußball spielst, auch als Favorit, da gehört einer, der wichst in den Knochen, da machst du einen Fehler, da gehört einer, der macht Platz in Solo und wichst da in den Winkel rein, so ein Ball, und am besten der Füße. Also, das ist im Fußball dann schwerer unter Kontrolle zu halten als bei so einem Vortrag. Eindeutig.
Wobei, Tobi, also, das sehe ich genau, wie Kalli das sagt. Also, ist auch zum Beispiel für mich ein Unterschied, ob ich jetzt im, sagen wir mal, im Doppelpass sitze. Ja, wo du einfach deine Meinung sagst und diese Meinung gefällt vielleicht dem einen und dem anderen gefällt sie nicht. Aber du bist ja nicht auf Resonanz angewiesen. Ja, klar, vielleicht kriegst du mal Applaus. Aber wenn du zum Beispiel Comedy machst, dann ist dein Ziel ja, dass du die Leute zum Lachen bringst und dass sie auch am Lachen hältst. Also so ein bisschen wie Surfen, weißt du? Du produzierst selber immer eine Welle.
Ja, und du bist alleine, Matze, du bist ja auch alleine auf der Bühne, ne? In so einer Sechserrunde, da kannst du dich ja mal zurückziehen, 5-6 Minuten, und dann kommst du wieder mit einer Meinung.
Ja, das ist was du machst, Matze, ist dann auch nicht vergleichbar. Ist nicht vergleichbar mit einem Vortrag. Wenn ich jetzt sage, Kompetenz und Leidenschaft ist die Formel zum Erfolg, ist so ein Vortrag, dann spreche ich über die Situation, Kompetenz, Leidenschaft, Wettbewerb. Das sind dann auch knallharte Dinge, aber da verschiebt es sich nicht. Wenn du jetzt da sitzt, musst die Leute mit Witz auch alle zum Lachen bringen. Ne? Das weißt du, manchmal gelingt es besser, manchmal schlechter. Das ist dann schon eine andere Nummer. Du sitzt da mit anderen sehr guten, vernünftigen, auch Einzelstars sozusagen zusammen. Und der Druck ist so, die Quote muss auch kommen. Die Zuschauer sollen einschalten, keiner abschalten. Das ist dann, wenn man dazu in tutto, completi überlegt, ist das schon eine schwierigere Nummer, ne?
Also ich habe es mal einmal erlebt, da war ich, habe ich eine Live-Show gehabt und es lief wirklich super, ne? Mega Stimmung. Und dann saß vorne eine Frau alleine im Publikum und daneben war der Platz frei und ich mache dann irgendwie nur so einen Witz. Ich sag, hier, was ist das denn hier? Haben sich zwei Plätze gebucht, damit sie mehr Platz haben, nicht? Oder so, oder hat sich der Kollege daneben nicht gewaschen? Und dann sagt die Frau, nee, das ist der Platz von meinem Mann, aber der ist letzte Woche verstorben. So. Und ja, in dem Moment hast du natürlich, ist ja klar, verstummen da alle klar. Und du hast einen totalen Eiskeller und ich selber bin dann in dann hast du Druck, weil du jetzt muss ich die richtige Entscheidung treffen. Jetzt darfst du nicht normal weitermachen, ne, sondern jetzt musst du natürlich diese Situation aufnehmen und sagen, oh Mensch, aber trotzdem toll, dass sie da sind und so. Und dann musst du eben, und dann kommt so eine Drucksituation, wenn du jetzt die falsche Entscheidung triffst, dann liegt der Laden erstmal eine halbe Stunde am Boden und alle denken, ja, was ist der Knob denn für eine Pappnase? Und das ist natürlich krass, ein Unterschied. Krass, ne?
Krass. Was hast du denn gemacht? Also wie hast du das, also ganz kurz, sie schon in den Arm genommen gefühlt und
ja, genau, ich habe da natürlich
mit Gefühl okay, ausgesprochen oh Mensch, und dann die Kurve kriegen, das ist die Challenge, glaube ich.
Genau, dann habe ich gesagt, oh Mensch, das tut uns aber total leid und das finde ich aber toll, dass sie da sind und Mensch, sie sehen aber, sie haben sich aber schick zurecht gemacht und Mensch, wir fühlen alle mit ihnen und erstmal ein aufmunternder Applaus und dann habe ich halt so ein bisschen und dann langsam, aber sicher, habe ich dann versucht zu sagen, naja gut, aber es geht halt weiter im Leben und guck, das sieht man ja auch, dass sie heute hier sind, sonst wären sie ja nicht gekommen und auch sie haben sich bis jetzt unterhalten gefühlt. Ja, ja, und dann merkt man auch, wie die dann auch wieder locker wird und die anderen Zuschauer dann auch. Also, aber das ist eben dann in dem Moment, genau, wenn du dann aber da 400-500 Leute sitzen hast und wenn du dann die falsche Entscheidung triffst, dann hast du ein Problem, ne? So. Also, aber interessant, wie gesagt, das kann man ja auf viele Bereiche übertragen, ne? Dass in dem Moment was Unvorhergesehenes passiert und das ist das, was Kalli ja gerade gesagt hat, beim Fußball ist es vielleicht, du hast die gegnerische Mannschaft im Griff und dann kommt so ein Sonntagsschuss oben in den Winkel rein und alle gucken sich an und sagen, oh, scheiße, was ist denn jetzt passiert? Und dann musst du umswitchen, ne?
Ja, ich hätte bei so einer Situation wie du, da weiß ich aber auch nicht, ob das richtig ist, wenn ich mich jetzt neben die Frau gesessen habe. Ich sage, Mensch, jetzt hoffen wir, dass der Mann oben im Himmel guckt, dass sie trotzdem hingekommen sind, er wird das doch gut finden. Das ist dann, sagen wir mal, so eine, ja, Platüde, die kann hinhauen, kann aber auch bei der Frau, je nachdem, wie sie gestrickt ist, was man ja dann noch großzügig akzeptieren muss, nach so einem Trauerfall, kann man auch sehr schnell, auch wenn man es gut meint, auch wenn man das Traurige mit reinbringt, kann man doch schnell ein, zwei falsche Wörter sagen. Ne?
Ja, ja, da muss man dann schon das aber Feingefühl.
Das ist schwer, das ist natürlich eine extreme Situation, dass du im Theater dann schon mit Fernseher alles neben Frau saß, die sagt, die sitzen nicht so mehr Platz. Hätte eigentlich heute mein Mann gesessen, ist aber vor einer Woche gestorben. Dann ist das natürlich.
Aber Tobi, es gibt, oder Kalli, es gibt auch noch eine andere Situation, wenn du morgens um 10 Uhr bei irgendeiner Firma auftrittst, was ich ja auch mache, ja, für Firmen-Events, und dann sitzen da 1000 Männer, es ist der dritte Tag und alle haben bis um 5 Uhr gesoffen und dann kommt ein Mann da raus und will witzig sein. Und dann siehst du schon in den Gesichtern, boah, Alter, halt doch die Klappe. Ich bin so kaputt und ich kann es auch nicht mehr hören. So, und dann hast du natürlich auch Druck und musst auch da die richtige Entscheidung treffen. Wenn du dann einfach anfängst mit Comedy, dann hassen die dich nach 5 Minuten noch mehr, weil die sagen, jetzt kriege ich auch noch Kopfschmerzen. Also musst du natürlich auch da die richtigen Worte finden und sagen, Mensch, Männer, Jungs, es geht mir genau wie euch. Ich war gestern auch spät im Bett. Ah, und ich habe auch gedacht, jetzt hier heute Morgen stehen und guck mal, wer war am spätesten im Bett? Mal aufzeigen.
Ja, genau. Ich würde es auch genauso aufnehmen.
So, ne, du musst sie dann auch da abholen. Das sind ja eben dann diese Drucksituationen und das kann man auch wieder auf den Sport übertragen. Ne, wie Kalli schon sagt, da hast du natürlich dann, ich will nicht sagen, der Zuschauer ist der Gegner, aber im Zweifel hast du dann erstmal ein paar Jungs sitzen, die wirklich keine Lust haben auf Comedy und die wollen auch, gar nichts hören, die wollen nicht weiterschlafen. Ne?
Meine zwei wunderbaren Freunde, ich muss ja in 10 Minuten jetzt weg, dringend weg, sollen wir nochmal kurz die Bundesliga, es gibt nur noch immerhin der Knüller, oder sagen wir mal Klassiker jetzt mehr, Dortmund gegen München, wenn er das ja auch was besonders. Oder nochmal so klein, 5 Minuten auf die Champions League, die jetzt auch nächste Woche schon wieder läuft und dann in die Winterpause geht. Ne?
Du hast mir jetzt gerade das Problem genommen, dass ich auf meinem Zettel jetzt, also nach Trauerfall und Männern mit Kopfschmerzen, hatte ich jetzt hier HSV stehen. Das ist natürlich.
Ja, das ist doch ein guter Übergang. Das ist doch wunderbar.
Das ist der Zufall, der das mir hier auf dem Zettel oder in der Reihenfolge jetzt diktiert hat. Aber Steffen Baumgart sitzt auch alleine jetzt im Moment, denn sein Verein ist nicht mehr der HSV und das war immerhin sein Lieblingsclub der Jugend und der Kindheit. Kalli, wie es bei dir die Schalker sind, so ist es bei Steffen Baumgart der HSV. Und jetzt haben sie sich entschieden, um die Chancen auf den Aufstieg zu erhöhen, einen Switch auf der Trainerposition vorzunehmen. Weil Baumgart, das haben mir die Hamburger erzählt, mit denen ich mich unterhalten habe, passt einfach nicht in diese Stadt. Diese ganzen Emotionen, die in ihm stecken, passen nach Köln.
Haben sie dann auch erzählt, wer dann nach ihrer Vorstellung in diese Stadt reinpasst? Ich glaube, da passt gar keiner rein. Mit den Schlauberger, die dann noch sagen, ach, der passt hier nicht in die Stadt rein. Dann muss ich sagen, zuletzt hat gar keiner in die Stadt reingepasst.
Das ist richtig, das ist richtig. Und jetzt träumen sie von Ruud van Nistelrooy. Und natürlich wäre das eine schöne Geschichte. Aber ich kann sie nur warnen, die Hamburger, jetzt ernsthaft irgendwie so eine Lösung da herbeizuführen. Du brauchst einen Profi, der genau weiß, was ist Jahn Regensburg, was heißt es in Hannover zu spielen und was heißt es auch, keine Ahnung, nach wohin zu Hertha zu fahren oder sonst was in der aktuellen Situation. Da brauchst du jetzt keinen großen Namen in meinen Augen, also, sondern du brauchst wirklich jemanden, der die Liga kennt.
Also ich habe beim Hamburger Sportverein, ich weiß gar nicht warum, immer noch das Gefühl, dass sie immer noch gedanklich der HSV sind oder sein möchten oder sein oder zu glauben zu sein scheinen. Ich hoffe, das war das richtiges Deutsch. Ja. Der mal im Europapokal gespielt hat und der mal deutscher Meister war und als noch Kevin Keegan und wie sie alle heißen und Uli Stein und Thomas von Heesen und diese ganzen und Carsten Behron und so. Und die Zeit ist einfach lange, lange vorbei und da bin ich ein bisschen bei Kalli. Also ich meine, Steffen Baumgart ist ja nun wirklich einer, der mit vollem Herzen dabei ist. Du hast es gerade gesagt, es ist sein Kindheitsverein. Ich fand halt den Zeitpunkt, wo Steffen Baumgart da eingestiegen ist, etwas unglücklich. So ein bisschen wie bei Thomas Tuchel und Bayern München. Ich glaube, dass Steffen Baumgart besser gefahren wäre, wenn er gesagt hätte, ja, ich werde HSV-Trainer, aber erst im Sommer und dann auch mit entsprechender Ruhe und Vorlauf. Aber er hat es natürlich auch als Chance gesehen und gerade wenn du emotional da involviert bist, ne, so nach dem Motto, ich hatte früher eine Fahne bei mir im Zimmer und das war meine Lieblingsspieler, dann ist es vielleicht auch schwer, mit Abstand zu entscheiden. Aber grundsätzlich zu sagen, der passt nicht in die Stadt, weil in der Tat, wer passt denn dann dahin? Also ich meine, wer passt denn dann dahin?
Ja, wer passt zum HSV? Genau. Nee, das ist genau die richtige Frage von
dir. Ja, ich sage euch mal was anderes. Wenn ich jetzt 24 Jahre, so 4 oder 5 Jahre, und nehme einfach mal die Liste oder jetzt so ein bisschen durcheinander. In den letzten 5 Jahren, wer hatten sie da? Hannes Wolf, sehr guter Mann, ist mit Stuttgart aufgestiegen in der Bundesliga. Ist das richtig? Dann jetzt der Daniel Dionne, der das in Düsseldorf sehr gut macht, dann ist man Horst Ruprecht für einen Monat eingesprungen, wollen wir nicht groß sein. Auch der Tim Walter, der das 3 Jahre gemacht hat, der ist dann mal unglücklich auch in der Relegation, im dritten Spiel oder was auch immer, aber er hat mir für mich auch einen sehr ordentlichen Eindruck gemacht. Also das waren alles keine Pflaumen, die Hamburger da zuletzt auf der Trainerbank sitzen hatten. Da musst du auch mal gucken, ist das andere da alles in Ordnung? Da musst du da auch uns mit dem dicken Vorschlaghammer reinhauen.
Also ich sage ja auch Christian Titz zum Beispiel, den die Hamburger hatten, ne, leistet in Magdeburg in meinen Augen wirklich hervorragende.
Titz, der war ja nur ein paar Monate da, der kam aus der Amateure. Ich habe dasselbe, weil das mein Freund ist, der Präsident von Magdeburg. Die waren an letzter Stelle in der dritten Liga und ich hatte mal ein Spiel gesehen. Und dann war noch ein Spieler von mir, der Manager. Ein Spiel in Fürth, da wurde die ganz neue Tribüne vorgestellt mit beheizbar und alles von dem Sponsor und die Hamburger spielten unentschieden. Aber taktisch hervor. Und der Becker war Manager, der dann auch zuletzt in Kiel und so.
Kiel.
Und da habe ich gesagt, Mensch, die spielen echt gut, die ganzen Spielanlage. Aber die haben dann das Spiel in Fürth unentschieden gespielt. Da habe ich gedacht, ach, sag jetzt aber mal dem Trainer, ich kannte ja nicht den Team, Unterschied, dass man das alles spielerisch von der Spielanlage, von der Überlegung, Einwechslung, außer, trotzdem unentschieden gut gefallen hat. Das war ein Bedürfnis. Ich bin dann noch durch die Kabine, hab den nicht mehr gesehen. 4, 5 Tage später war er entlassen. Ich war dann plötzlich von dem irgendwie angetan, haben wir einem Kumpel gesagt, aus
Magdeburg, ich auch, total,
kann, dem, ja, dem Jörg Biersdorf, versuche doch mal, ich traue dem zu, die Mannschaft drin zu halten. Damals in der dritten Liga drin gehalten, sicher, aufstehen, jetzt im zweiten Jahr in der zweiten Liga. Also auch dieser Ersatzmann, der da nur mal einspringen durfte, bei den großen Hamburger, hat danach aus der Amateurabteilung eine hervorragende erstklassige Trainer-Vita vorgelegt, über 5, 6 Monate. Magdeburg gerettet, Mittelfeld, Aufstieg, zweite Liga, dritte Saison. Ohne große Kohle, nicht annähernd können die so hochpinkeln wie beim HSV.
Ich weiß, sehr, sehr mutiger Fußball unter Christian Titz, sehr, sehr hoch, sehr, sehr hoch attackiert und sowas. Ein halbes Jahr war der damals am HSV.
Ja, der hoch verteidigt. Und wir müssen doch nicht drüber diskutieren. Hannes Wolf macht das jetzt, hat Weso vom Rudi Völler beim DFB ausgezeichnet. Auch Dieter Hecking ist ja kein Blinder gewesen. Also, ich meine, du musst dann, auch der Letzte, ich fand davor der Tim Walter, der hat wirklich viel Pech gehabt in den Spielen. Das muss man sagen, auch gerade in den Relegationsspielen. Die letzte, was sie verloren haben, waren hier in Stuttgart. So, und Stuttgart ist danach abgegangen wie Harry.
Wie Harry.
Aber ich glaube, dass natürlich der Erfolg von St. Pauli, ne, den HSV auch weiter unter Druck setzt. Nur sie müssen sich einfach verabschieden von diesem, wir sind der HSV, der mal im Europapokal gespielt hat. Sie müssen einfach sagen, wir sind ein Zweitligaverein. Das sind sie nämlich. Das muss man ganz klar sagen. Es ist ein Zweitligaverein mittlerweile. Und ein etablierter Zweitligaverein.
Nein, Matze, sie sind der Zweitliga-Dino. Sie sind der Inbegriff des Zweitligisten. Das meine ich mit Zweitliga-Dino, weil kein Verein ist so lange mittlerweile in der zweiten Liga wie der HSV. Von allen, die da drin sind.
Sie sind ja nichts anderes als Paderborn. Also das muss man sich immer klar vor Augen führen. Der SC Paderborn und HSV sind auf Augenhöhe. Punkt. So, und das ist die Realität. Das ist die Realität. Und
die spielen gut. Paderborn spielt gut. Die haben noch ihren Trainer jetzt. Der hat es auch mehr mit Saarbrücken. Damals hatte den Erfolg gehabt im Pokal und so weiter. Und das muss ich ganz klar sagen, die machen in dem kleinen Paderborn mit dem Vereinsführung, insbesondere auch mit dem Trainer, einen erstklassigen Job. Und das ist, glaube ich, auch die wichtige diese Frage, die Ruhe zu zeigen. Nicht, wenn sie denkst, Hamburg, kann mich ja auch noch erinnern, da war ich noch ein junger Kerl, das ist 50, 60 Jahre her, Uwe Seeler gegen Barcelona, da gab es nur ein Programm, das wurde dann im Fernsehen übertragen, ich kann dir die ganze Mannschaft noch erzählen, ne, mit Werner, also ich will jetzt ja auch in meinen Kollegen, Das war dann eben unser praktisch damaliges Aushängeschild mal so ein paar Jahre. Nicht nur wegen Uwe Seeler, auch wegen den anderen Spielern. Und dann gab es die Zeit uns mit unterschiedlichen Besetzungen in der Bundesliga, wo die führend gespielt haben. Die haben ja auch schon ins mit Magath als Mittelfeldspieler in, ich glaube, Athen, Juventus Turin zu besten Zeiten. Sind sie Europapokal der Landesmeister, ist wirklich Champions League-Serie gewonnen. Also das war ein Verein, der in der Vergangenheit auch für viel Erfolg, für viel Furore gesorgt hat und damit auch eine große Tradition hat. Vielleicht haben immer noch einige noch nicht verstanden, Tradition schießt keine Tore und sorgt auch nicht für Meisterschaften.
Also nehmen wir jetzt mal Paderborn als gutes Beispiel. Die haben ja den Baumgart auch gehabt von, ich glaube, 2017 bis 2021. Die sind mit Baumgart abgestiegen aus der zweiten Liga und waren fast schon in der Regionalliga und sind nur drin geblieben, weil 1860 dann ja die Lizenz irgendwie nicht bekommen hat, so dass sie dann, und dann sind sie aufgestiegen wieder zurück in die zweite Liga und ich weiß gar nicht, sind sie in die erste Liga aufgestiegen? Ja, Durchmarsch. So. Und weil sie aber auch an Baumgart damals festgehalten haben. Jetzt haben sie ja mit Lukas Kwasniok wieder einen Trainer, der relativ lange dabei ist. Das war ja auch, glaube ich, einer der wenigen Trainer, die damals in der Corona-Zeit so eine besondere Situation erlebt haben. Auch da haben sie festgehalten. Und diese Konstanz, ja, das wird in Paderborn, die ja nun wahrscheinlich ein deutlich schlechteres Budget haben als der Hamburger Sportverein, mehr als belohnt. Und das ist meines Erachtens das Problem beim HSV, dass sie trotz allem, egal wer da ist, jetzt haben sie den Walter ja relativ lang gehabt, aber es fehlt dieser wirkliche Glaube, sagen, wir gehen durch dick und dünn und wenn wir noch 2 Jahre warten, irgendwann steigen wir auf und dann sind wir aber auch so aufgestellt im Hintergrund, dass wir die Klasse halten. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Problem. Und St. Pauli setzt sie zusätzlich unter Druck, das steht ja außer Frage. In der Stadt sagen natürlich alle, HSV ist nicht mehr so gut wie St. Pauli. Das sorgt nicht für Ruhe. Ne?
Ja. Wisst ihr, wer vor 9 Spieltagen den SV Darmstadt übernommen hat? Ganz, ganz unten drinne, Florian Kohfeldt. Und seit diesen 9 Spieltagen, die sogenannte Kohfeldt-Tabelle, die man dann ja immer gerne sich mal heranzieht, da ist er Tabellenführer. Also der hat 18 Punkte geholt aus den 9 Spielen. Insofern kann ein Trainerwechsel was bewirken. Mich freut das total. Für Kohfeldt, der ist für den HSV jetzt nicht mehr zu haben. Friedhelm Funkel geistert herum. Ich weiß nicht, ob das eine, auf jeden Fall die Karte Erfahrung ist in meinen Augen die allerwichtigste. Bruno Labbadia natürlich immer beim HSV ein Thema, weil er die Stadt und alles kennt. Aber jetzt spielen sie erstmal in Karlsruhe am Wochenende und das wird brutal. Karlsruhe ist gut drauf.
Ja, aber am Endeffekt, wie gesagt, ist der HSV nichts anderes, muss man sagen, als Paderborn oder Regensburg oder keine Ahnung was oder Nürnberg, nichts anderes. Und auch da, auch in Nürnberg hat man jetzt gesehen, ne, jetzt hat ja da Miroslav Klose das ganz gut mittlerweile im Griff. Aber auch das ist alles kein Selbstläufer, ne? Das sind halt alles nur noch Zweitliga-Clubs, muss man sagen.
Dortmund gegen Bayern. Sag du es uns jetzt schon, wie es ausgeht. Dann kann ich am Samstagabend, nämlich weil ich eine Einladung ins Kino habe, dann könnte ich dir folgen.
Ja gut, das ist ja sicherlich der Straßenfeger auch völlig richtig, weil ich sage, ich traue den Dortmunder da auch im Heimspiel alles zu, weil sie nicht der Favorit sind, weil sie ein bisschen der Außenseiter sind, aber zuletzt schon einige Male bewiesen haben, dass er aus dieser Außenseiterrolle mit ihrer Qualität auch die Bayern in Gefahr bringen kann. Ich glaube, es wird ein offenes Spiel und freue mich jetzt schon auf diesen Bundesliga-Leckerbissen.
Mhm. Offenes Spiel, Matze, glaubst du auch? Offenes Spiel? BVB ja. Zu Hause?
Ja, also natürlich. Also ich, natürlich, klar, Bayern kommt mit absolut breiter Brust. Ist auch für mich der leicht favorisierte Verein, aber Dortmund spielt eben zu Hause, ist sicherlich nicht konstant, aber kann trotzdem auch immer gegen Bayern knapp gewinnen. Ich tippe wirklich einfach auf ein Unentschieden. Das liegt für mich komplett nahe. So ein 2-2 oder so halte ich dafür äußerst realistisch.
Ja, klar, die Dortmunder sind zu Hause natürlich stärker als auswärts, haben wir letzte Woche auch schon intensiv besprochen, aber Bayern für mich momentan im anderen Regal, also deutlich gefestigter, gerade hinten, also das ist das, muss man ja ihnen zugute halten, da haben sie in den letzten Wochen jetzt echt einen Fortschritt gemacht und eine sehr, sehr gute eingespielte Reihe da hinten gefunden.
Aber Kompanie hat es ja gesagt. Kompanie hat es ja gesagt, jetzt bei dem Champions-League-Spiel, es war ja auch selber Defensivspieler, er hat gesagt, ein guter Verteidiger braucht 10 bis 15 Spiele, bis er quasi, bis auch anerkannt wird, dass er gut spielt. Ne? Der Stürmer, hat er gesagt, der macht ein Tor und den hast du 3 Spiele nicht gesehen, sagen alle, yo, geil hier, Ballon d'Or verdächtig. Und der Verteidiger, dem geht's halt ein bisschen anders. Ich selber habe ja in der Kreisliga und in der Bezirksliga auch Verteidiger gespielt. Und in der Tat ist das so. Selbst wenn du so ein gutes Stellungsspiel hast, die wenigsten erkennen ja das Stellungsspiel, ne, aber der Stürmer, der vorne 2 Leute hat aussteigen, oh, der ist geil. So, und das voll, stimmt voll, natürlich. Voll, ja. Und deswegen ist das vielleicht auch genau der richtige Trainer, auch wenn wir am Anfang alle gedacht haben, was wollen sie denn mit dem? Weil er defensiv denkt. Und genau da hat Bayern ja seine Probleme gehabt. Und der, also es ist wahrscheinlich Kim kein offensiv denkender Trainer, sondern eher ein defensiv denkender Trainer.
Und der Kim, der hat ja neben seiner hervorragenden Abwehrarbeit jetzt auch unter der Woche Champions League gegen PSG, hat er auch noch das Tor gemacht, das entscheidende 1-0. Also da auch noch sozusagen die Meriten geerntet als Torschütze. Und der Jubel mit zwischen ihm und Upamecano, also den beiden Innenverteidigern der Bayern, der war so intensiv, der war so von Freude füreinander geprägt, dass da, glaube ich, ein Innenverteidiger-Duo gerade bei den Bayern heranwächst. Natürlich 2 absolute Superstars, hochbezahlt, aber die finden sich in den letzten Wochen und werden, wenn es wichtig wird, sage ich immer so, ne, nach Weihnachten dann, wenn es in die Rückrunde geht, dann hat Bayern da wirklich, meine ich, eins der stärksten Innenverteidiger-Duos in ganz Europa stehen. So. Also das ist.
Ich war überrascht, wie gut der Kompanie Deutsch spricht. Das war mir gar nicht so bewusst. Der spricht ja, ich will nicht sagen akzentfrei, aber der spricht ja richtig gutes Deutsch.
Ja, hat er, ja gut, ich meine, er hat beim HSV gespielt, damals so, ne? Also schon eine Zeit lang.
Ja, gut, aber so gut ist Deutsch.
Und dann eben, was du gerade sagtest, er hat beim HSV eine zentrale Rolle gespielt, also im Spiel selber drin und die überragend gespielt. Da hört ja nicht nur dazu, Fußball zu spielen, noch Kommandos zu geben, zu sprechen mit den Mittelspielern.
Wäre das einer?
Das ist so jetzt was du beschriftet, hat's ja eben an, wenn du jetzt sagst, Paderborn ist vorne, ich habe den auch kennengelernt, den Trainer, der Kwasniok, der kam, also das war auch ganz interessant, ich will das nur als Beispiel sagen, der kam damals nach Saarbrücken, so vor 4 Jahren. Und die waren vorne an erster Stelle, der war im Halbfinale, Pokal, damals auch gegen Bayer Leverkusen, obwohl der vorherige Trainer schon, der Glottner schon bis Viertelfinale so ein bisschen vorher war. Und da ist er aufgestehen. Ne? Und da habe ich gesagt, ja Mensch, der war vorher in Jena, wieso hat er den nicht genommen? Da fiel der mir in allen Ansagen, in allen Unterredungen schon gut aus. Und dann ist dann Bernd Schneider mal gefragt, weil der ja in Jena lebt, alles kennt, sagte, der ist gut, aber in Jena, der ist oft mit dem Motorrad gefahren, hatte so Motorrad-Sportkleidung an und dann so durch die Stadt, das haben die nicht gerne. Ne? Also, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber die Verrückten starben nie aus. Also, der hat mir damals gesagt, ja, so wie ich sagte, hat jetzt mal so stellvertretend, der Lebenswandel da mit Motorrad und dann so schick da mit so die ganze modernste Motorradkleidung drauf an, da waren die bisschen ekelig vor. Warum, weiß ich jetzt auch nicht. Aber so hat mir der Bernd Schneider gesagt, dass der da nicht gut ankam durch dieses Verhalten. Der war dann da, der war in Jena vorher, Karlsruher Szene. Und dann ist er nach Saarbrücken sehr, sehr erfolgreich. Er ist von Saarbrücken aus eigenen Stücken hat er den Verein verlassen und ist dann nach Paderborn, steht jetzt an erster Stelle. Also wenn ich ihn als Trainer, sowohl ich kenne ihn ja nur mehr aus Saarbrücken her, weil er hier bei mir vor der Haustür ist, hatte der diesen Erfolg, Pokalfinale, sicherlich auch mit dem Vorgänger Lottner und dann in der Meisterschaft. Hervorragend durch die Ansprache, die ganze Spielweise, die gibt's dann, die kennt dann Herke. Ne? Kennst du ihn überhaupt im Vornamen, Tobi?
Lukas,
richtig, Lukas Kwasniewski.
Ich habe doch mein Praktikum bei Paderborn gemacht, 3 Tage lang. Und da war natürlich...
Wie fandst du denn da?
Super, der war super. Der, also super locker, super locker.
Locker, aber streng. Wer bei dem nicht marschiert, freut sich aufs Sterben, glaubet mir. Trotzdem modern.
Bestimmt, aber ich finde halt, und das ist das, und das ist jetzt vor allem auch Paderborn, also ein etwas Positives für den SC Paderborn. Auch da gab es ja schon mal so 1-2 Themen drumherum, abseits des Fußballplatzes. Und da hat sich der SC Paderborn überhaupt nicht beirren lassen von außen, sondern hat einfach stur gesagt, nö. Und dann muss man sagen, zu Recht finde ich übrigens auch. Ja, weil gerade, ja. Und das ist ja meines Erachtens das große Problem auch bei Schalke 04, dass man eben in Krisenzeiten eben genau das nicht gemacht hat. So, und es ist immer wichtig, nicht wenn es gut läuft, halten sie alle zu einem, das kennen wir ja. Aber wichtig ist, wer hält denn in Krisenzeiten zu dir? Und ich finde, da hat der Verein Paderborn das vorbildlich gemacht, meines Erachtens. Und deswegen stehen die auch zu Recht da oben mit einem deutlich geringeren Budget als wahrscheinlich der ein oder andere in dieser zweiten Liga. Es geht immer am Ende um diese Energie. Und da ist Paderborn, finde ich, für mich wirklich ein absolutes Vorbild. Und Lukas Kwasniok ist ein super Trainer. Also von daher passt das perfekt zusammen.
Meine zwei Freunde, ich bin wirklich weit über der Zeit. Ich muss dahin. Mich würde noch vielleicht zum Schluss, dass wir das große Spiel am Wochenende tippen. Dortmund gegen Bayern München. Ich würde 2-2 sagen und dann mich aus dem Staub machen.
Gut, 2x2-2, was sagt Tobi?
Ich sage, es fallen 4 Tore, 3-1 für die Bayern.
Alles klar, also, Jungs, tschö.
Tschüss.
Tschüss, macht's gut.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.